Wir müssen heute natürlich über den größten Wettbewerb im Weltfußball sprechen. Über die besten Spieler aus mehreren Ländern, die wochenlang alles dafür geben, nur damit sie am Ende diesen goldenen Pokal in den Händen halten können. Und über die Fußball-WM reden wir auch noch kurz. Das ist die 359. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußball-Podcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tillmann Pauls, mit Oliver Gut, Gregory von Balmoos und Thomas Schifferle. Freunde, wir haben heute ganz viel zu besprechen, denn in fünf Tagen beginnt die neue Super League-Saison und wir haben noch keine Minute darüber geredet, was in den letzten Wochen eigentlich alles passiert ist. Und es ist, das kann ich schon mal verraten, eine ganze Menge passiert bei allen Clubs in der Super League. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber wir werden das heute nachholen. Und zum großen Missfallen von Thomas Schifferle heute auf unsere Prognosen verzichten und auf die gewürfelte, die Karten gezogene, die getippte Tabelle. Thomas, ich hoffe, du kommst noch drüber hinweg im Verlauf der nächsten Minuten.
Ja, aber wir dürfen nicht über Challenge League reden. Ist alles wieder gut gemacht.
Ich habe mir vorgenommen, dass wir jetzt das nächste Jahr nicht über den FC Winterthur reden werden, aber ich habe heute in der Fußballsitzung schon gemerkt, ich werde wahrscheinlich kläglich dabei scheitern, wahrscheinlich in jeder zweiten Diskussion irgendwie noch einen Schlenker nach Winterthur machen werden.
Und du kannst jetzt einfach eine Strichliste machen, wer macht mehr Verweis auf welchen Club? Der Oli auf der FCB?
Der ist aber dabei in der Super League, das ist nicht vergessen.
Aber du redest ja vom FCB, wenn es ein Vaduz-Thema ist oder Sion.
Damit bin ich jetzt schon am Ziel vorbei, weil wir jetzt schon mehr darüber gesprochen haben, als ich das eigentlich wollte.
Gut, man könnte einfach nochmal anfangen, Sendung.
Auf gar keinen Fall. Aber bevor wir zur Super League kommen, müssen wir natürlich noch eine kleine Schleife machen, denn wir haben seit gestern einen neuen Fußballweltmeister, der heißt Spanien. Und Olli, das ist, wenn man sich mal außerhalb von Argentinien bewegt und allen, die für Argentinien sind, der absolut und der einzig richtige Weltmeister nach dem Spiel gestern, oder?
Ja, das ist klar. Also so wie der Final läuft, so wie sie im Turnier auftreten sind, gibt es da keine zwei Meinungen. Es ist völlig okay, dass die Weltmeister geworden sind. Ob man jetzt die wahnsinnig sympathisch findet oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist der richtige Weltmeister.
Ich habe den Anfang verschlafen, bin irgendwann in der zweiten Halbzeit wach geworden und das, was ich noch von Argentinien gesehen habe, war relativ gottloser Fußball und ich war nicht so wirklich verteilt vor dem Spiel, für wen ich jetzt eigentlich sein soll, aber eigentlich nach 10 Minuten gucken war mir dann relativ klar, dass es doch bitte Spanien sein soll.
Ja, wenn du dann die zweite Hälfte von dem Match gesehen hast, inklusive Verlängerung, respektive nach dem Rückstand, hast du eigentlich noch die bessere Hälfte von Argentinien gesehen.
Oh, okay.
Ja, und ich bin schon ein bisschen enttäuscht auch, weil ich glaube, auch in Argentinien sind einige Leute froh, dass ihre Mannschaft so nicht Weltmeister geworden ist. Weil das ist nicht so, wie Argentinier sind. Also so destruktiv, so unfair, so...
Ah. Gut, also ich finde destruktiv und eher eben an der Grenze von der Fairness, das ist schon nicht atypisch für eine argentinische Nationalmannschaft. Aber was ja schon das Verrückte ist, ich meine, wenn man die letzten 35 oder 30 Minuten vom Halbfinale gegen England gesehen und was die dort auf den Platz gebracht haben oder auch in einzelnen Phasen vorher. Gegen die Schweiz haben sie es nie auf den Platz gebracht, muss man ehrlicherweise sagen, aber auch am Schluss gegen Ägypten, oder? Dann fragst du dich schon, ist das unmöglich jetzt gewesen, gegen Spanien einen Teil von dem zu bringen? Und die Antwort gibt ja der Match eigentlich, weil wo sie ja dann mühen, mit einmal weniger noch ein Goal schiessen, geht es relativ schnell, dass sie doch ziemlich gefährlich werden, oder? Also, unerklärlich, was der Plan war, bis dahin.
Das ist ja das Verrückte, Thomas. Das ist ja nicht ein Team, was sich gar nicht anders behelfen kann, als nur mit Fouls, mit irgendwie das Spiel verschleppen. Da sind so viele gute Fußballer dran. Bist du überrascht, dass sie sich auf dieses Spiel dann da konzentriert haben jetzt im Finale?
Ja, absolut. Vor allem, weil sie ja jetzt beispielsweise, Oli jetzt angetönt, aus dem Match gegen England, wo sie nach 0-1, wie sie reagiert haben, wo du siehst, wie viel richtig gute Fußballer in dieser Mannschaft drin sind. Also einen Enzo Fernandes oder McAllister und das, oder Lautaro Martinez, Alvarez, das sind richtig gute Kicker. Und dass sie das nicht abrufen, dass sie sich nicht auf die eigenen Qualitäten verlassen, sondern dass sie denige ich muss aufpassen, was ich sage. Schumi finde ich noch eine Ehrverletzungsklage über. Aber wenn du dich abstützt auf so Paredes und Simeone und Romero und das sind so Dreckbuben, das ist ein Wahnsinn.
Das Dreckbuben kann man sicher nicht auf Spanisch übersetzen. Das gut ist also
das gut. Das ist gut, ja. Nein, das sind so unsympathische Spieler. Also man kann ja mal bei den Schweizern nachfragen, wegen Paredes. Oder auch im Halbfinale bei den Engländern nachfragen. Die haben es ja gar nicht nötig. Das ist das, was ich nicht begreife.
Ich meine, selbst wenn ja du so Spieler drin hast, wo ja, dass ich sage, das psychologische Element reinbringen, mir nervt das nicht so wie dich. Ich finde, es ist dann einfach wieder ein anderes Element vom Fußball.
Das unbedingt. Nervt mich, Oli, ganz wirklich, das nervt mich.
Natürlich kein Sympathisches, aber es ist ja auch irgendwie unterhaltig, wenn der eine dem anderen reingeht und du denkst, was, aber der muss jetzt Geld bekommen. Nein, bekommt er nicht.
Aber jetzt, also, okay. Oli, jetzt hast du also eine sehr krumme Vorstellung von
Fußball ist Körpersport, Fußball. Ja. Auch, Punkt.
Aber
ganz geschwind. Also, ich meine, du kannst ja so Spieler drin haben und das Element, beachern und trotzdem mit dem Ball etwas probieren. Ja, aber das schließt sich ja gar nicht aus.
Dann sind wir genau beim Thema. Ich finde, dass Scaloni hat das Final vercoacht. Er wechselt 5-mal, er wechselt relativ früh 5-mal und er wechselt 5-mal defensiv. Ich meine, dann lädt Aaron Martinez auf dieser Bank, den er bringen könnte, was ja offensives Element reinbringt.
Der hat keine Sekunde gespielt.
Wo mit dem Messi zusammen vielleicht etwas kreieren kann. Aber es kommt nichts. Es kommt nichts. Der Plan ist scheinbar einfach Messi und der Messi hat nicht stattgefunden.
Ja, und irgendwie ist Penalty-Schüsse.
Genau.
Man sammelt ja nach so Turnieren gerne irgendwelche Statistiken, die bezeichnend sind. Ich habe heute Morgen eine Statistik gefunden, die ich sehr unterhaltsam fand, nämlich die geahndeten Fouls während des Turniers. Lionel Messi ist 20 Mal für seine Foulspiele vom Schiedsrichter dafür geahndet worden. Leandro Paredes, der hier schon ein paar Mal aufgekommen ist, 3-mal im ganzen Turnier. Damit, Thomas, ist er... Ja, ein fairer Spieler, der nicht über die Grenzen geht.
Ist der König von der Fairness, natürlich. Sagt ja alles über die Schiedsrichter. Ich meine, wenn ich den Schiedsrichter im Halbfinale angeschaut habe, irgendeinen Amerikaner, und ich muss sagen, was soll das? Dass so einen auf dem Niveau darf pfeifen und ein Sandro Scherer wird heimgeschickt, nachdem er 8-mal hat die Täfeli an der Seitenlinie aufheben. Ich meine, das ist doch auch so typisch. Das ist wieder ein anderer Schauplatz, aber es ist eine bemerkenswerte Statistik. Vor allem ist bemerkenswert, dass der Messi 20 Fälle macht.
Hat er mal Geld gesehen? Ich glaube nicht, oder?
Lamine Yamal, wie viele Fälle hat er gemacht?
Also, Lionel Messi hat keine gelbe Karte gesehen. Lamine Yamal, 9 begangene Fouls laut FIFA-Statistik.
Ja, immerhin auch 9.
Immerhin.
Auch mehr als der Paredes.
Ja, dreifache von Paredes.
Es war gestern auffällig und Messi seine auffälligste Szene war, als er zurückgelaufen ist und den Ball gewonnen hat. Das ist ja auch schon noch bezeichnend für die Offensivleistung von dieser Mannschaft.
Es ist ein Pressing-Monster, eben auch nicht der Messi.
Ja, das Defensiv-Monster.
Ich weiss aber gar nicht, ob es so wahnsinnig viel gebracht hat, laut Aaron Martinez einzuwechseln, weil die sind ja gar nie mehr mit dem Ball über die Mittellinie gekommen, bis 1-0 für Spanien war.
Ja, aber vielleicht hättest du einen Spieler mehr vorne gehabt und einen weniger hinter der Mittellinie.
Das hat es sicher gehabt. Ich weiss einfach nicht ob der den Ball gesehen hat, oder?
Ja, aber sie haben ja am Schluss, wo sie wirklich nichts mehr zu verlieren hatten.
Klar.
Haben sie angefangen, Druck zu machen? Du hast auch gesehen, ja,
die eine Chance, der Direktschuss, wenn er den voll trifft, ist 1-1, ja. Und wir gehen ins Penalty-Schuss.
Genau. Und du siehst, dass auch die hochgelobten Spanier unter Druck kommen und nervös werden, weil sie dann plötzlich etwas zu verlieren haben.
Bevor wir uns jetzt nur mit der Hälfte befassen von dem Finale, die vielleicht nicht so ganz attraktiv war, es hatte auch noch eine andere Seite, die attraktiv war. Spanien wird zu Recht Weltmeister, weil Gregory übers Turnier gesehen das beste Team.
Ja, ich habe zuerst gemeint, du meinst mit der anderen Hälfte von dem Finale die Vor-Abpfiff-Show und die Halbzeit-Show.
Die kommt gleich noch, weil das ist auch eine ganz schöne Seite dieses Spiels gewesen.
Ja, Argentinien ist wahrscheinlich die beste Mannschaft gewesen an dem Turnier.
Spanien.
Yes, Gott. Nein, Spanien selbstverständlich, aber halt auch ein Stück weit die langweiligste.
Wirklich?
Weil es so taktisch prägt, so auf Kontrollen aus. Es hat das wilde Offensive von Frankreich und auch ein Stück weit England, wo man in dem Spiel Platz 3 gesehen hat, das hat mir ein bisschen gefällt. Es war sehr kontrolliert und ja, halt einfach gut.
Es war kontrolliert, aber Olli, ich habe das Gefühl, so die Wahrnehmung ist im Spiel gegen Frankreich im Halbfinale so ein bisschen gekippt, wo man gesehen hat, mit der Langeweile in Anführungszeichen. Wenn man sogar Frankreich so aus dem Spiel nehmen kann, dann ist es schon so ein bisschen in Beachtung, Bewunderung umgeschlagen.
Definitiv. Also das war der Match gewesen, wo sie sich noch mehr wahrscheinlich den Titel verdienen als im Finale. Dort habe ich wirklich auch gestaunt, was die einfach auf den Platz bringen, mit Ball, aber auch eben gegen den Ball, was sie gar nicht... Ich meine, doch, gegen Frankreich sind sie auch hinten gewesen, zwischenzeitlich, haben viel müssen verteidigen. Und das ist sackstark gewesen. Ich weiss, was der Gregory mit Langweil meint. Ich bin natürlich in dieser grossen Tiki-Taka-Phase von Spanien rund um den Weltmeistertitel 2010 mit dem Europameistertitel vorher und nachher, ist es mir ja auch so gegangen. Ich habe denen wahnsinnig ungern zugeschaut. Ich fand, es ist immer das Gleiche. Du wartest irgendwie auf die zwei Konter vom Gegner und hoffst, der Gegner macht dann einen Goal, oder? Es ist ähnlich. Aber ich finde es ein Spürchen attraktiver als dazumals. Aber wenn es natürlich jetzt so weitergeht, wird es mir dann schon auch ein bisschen verleiden, ihnen zuzuschauen, habe ich das Gefühl.
Also, kann man das einfach sagen, es ist keine Mannschaft für die grossen Emotionen.
Ja.
Also ich meine, ich habe bei Frankreich, wo die wirklich gut geshootet haben, habe ich so gern zugeschaut. Das war wirklich begeisternd gewesen. Und bei den Spaniern, du hast es jetzt nach dem Match gemerkt, das ist einfach alles so routiniert, so kontrolliert, gar keine emotionale Ausbrüche. Ich meine, Gottfried Stutz ist wie die Weltmeister.
Das habe ich auch tatsächlich, als man minutenlang auf die Bühne warten musste, wo dann der Pokal übergeben worden ist, hat die Kamera relativ oft auf Nico Williams und Lamine Yamal geschwenkt. Und die haben wirklich da gestanden, als würden sie nach dem Training irgendwie darauf warten, dass der Bus kommt. Das hat mich schon auch überrascht, in dem Moment so ruhig.
Und bei Yamal hast du noch fast das Gefühl, er sei sauer, weil er selber kein Goal geschossen hat. Oder? Also man hat sich wirklich gefragt, was sein Gesichtsausdruck genau zu bedeuten hat und was ihm jetzt gerade durch den Kopf geht. Aber die pure, ausgelassene Freude ist so nicht gewesen.
Aber Thomas, ist es ja auch relativ selten, dass der Weltmeister gleichzeitig Emotionen freisetzt beim Publikum. Das ist ja schon auch eine eher seltene Kombination. Es sind ja dann häufig auch die Teams, die eben beständig sind, in Anführungszeichen langweilig, die es dann zum Titel schaffen.
Ja, also wenn ich jetzt den letzten WM-Finale in Katar anschaue, Frankreich, Argentinien, dann muss ich sagen, dann sind also die grossen Gefühle rum gewesen. Oder wenn du jetzt die WM nimmst, wenn du schaust, wie Argentinien reagiert hat auf den Sieg gegen die Schweiz, auf den Sieg gegen Kap Verde.
Auf jeden K.O.-Sieg,
richtig. Was da für Emotionen freigesetzt worden sind. Das ist alles so routiniert und zeigt alles, dass die drei individuellen Spieler, die ausgezeichnet worden sind von der FIFA, der Goalie, der Goalie ist in Spanien. Dann ist der beste junge Spieler ist ein Verteidiger. Und der beste Spieler vom Turnier ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Das ist
Simon Cubasi, Rodri.
Genau.
Ja. Wobei dort habe ich mich gefragt, muss das so sein? Macht das FIFA extra, oder? Also, man will nicht irgendwie einen vom Verliererteam, vom Final dort haben. Und bei den anderen müsste man sie ja irgendwie extra noch dort behalten, weil die schon abgereist sind.
Aber siehst
du, wie ist es in Katar gewesen? Sind dort auch nur Argentinier gewählt worden? Also Goalie und Spieler vom Turnier sicher. Ich weiss nicht mehr, wer der beste Junge war.
Aber seht ihr jemand anderen, jetzt für die drei Positionen, seht ihr jemand anderen?
Ja, also man könnte auch den Messi zum besten Spieler von dem Turnier machen.
Ich finde nicht.
Ich finde auch nicht.
Findet ihr nicht?
Nein, ich finde schon. Und zurück zu den Emotionen vielleicht noch. Ich meine.
Oder dem Mbappé.
Oder einer vom FC Basel, der nicht dabei war, oder so.
Nein, das nicht.
Die Emotionen sind ja schon nach dem Match, auch von der Argentinier. Und ich, Paredes denke.
Nochmal ganz kurz, drei Fouls im gesamten Turnier.
Ja, und nach dem Abpfiff 5 Tätigkeiten oder so. ja. Die Spanier sind einfach abgeklärt und.
Es ist bewundernswert, muss man gleich jetzt noch etwas Positives sagen. Bewundernswert.
Positiv wie die, musst du erst gegenüber der Super League
reden. Wie die organisiert sind. Das ist schon wahnsinnig, wie die Kälte, die die haben, die Ruhe, die die haben, die machen im Prinzip defensiv einfach keinen Fehler.
Ja.
Das ist unfassbar gut organisiert. Und darum haben auch die Franzosen 0,0 Chancen gehabt. Und du hast gesehen, Spanien ist einstudiert, eintrainiert. Und bei den Franzosen hast du gesehen, wie willst du mit diesen 3, 4 vorne da taktische Trainings machen? Das interessiert doch dir genau nichts. Und das ist der Unterschied. Und das ist schon, da muss man sagen, also wenn du derart gut organisiert bist wie die Spanier, dann bist du wahrscheinlich am Schluss so der richtige Weltmeister.
Und das ist ja das Bewundernswerte gewesen, wo sie das letzte Mal Titel gewonnen haben mit dieser grossen Mannschaft, eben um 2010 herum. Und das ist jetzt wieder der gleiche Punkt, oder? Und das ist einfach hohe Kunst. Das ist wahrscheinlich dann gleich von ein, zwei Spielern im Mittelfeld abhängig, wo Sonderklasse sind. Es war damals auch so gewesen mit Xavi und Iniesta. Und das ist jetzt mit Rodri sicher so. Und du weißt, solange die im Zenit sind, werden die das auf den Platz bringen. Und es wird ganz schwierig, die von Titel abzuhalten in dieser Phase jetzt. Irgendwann wird es wieder kehren.
Ja, schau mal die Mannschaft an, wie viele Junge das da drin sind. Ich meine, der Kubas ist 19. Der Jamal ist 19. Nico Williams, das ist ein riesen Flügel. Der ist,
und ist Ersatz gewesen.
Ja, ist einfach auch lang verletzt gewesen, oder? Der ist auch sehr, sehr jung. Ich frage mich jetzt nicht all wie viel. Aber das hat so viel rum. Der Rodri kann ja auch nicht mehr so wie der laufen.
Williams ist, glaube ich, 22.
Der Rodri kann auch noch mal 4 Jahre spielen. Also das ist, ja.
Ja, aber ich glaube, es hängt dann schon relativ viel an Rodri. Der ist jetzt 30, mit ja. 34. Klar, das ist nicht gesagt, dass er dann nicht mehr so gut spielen kann, aber auf dem Niveau.
Wie alt ist der gar nicht?
Der ist 33.
Wird 34.
Also für wahrscheinlich was soll das spielt er es noch sein?
Einig so. Der Rodri redet ja auch nicht verrückt, oder?
Ja, das stimmt.
Ich meine, wer hat gedacht, dass der Messi noch so liefert in Sachen Goal und Assists? Also, hat jetzt auch nie erwartet. Und
vielleicht spaziert sogar der in 4 Jahren nochmal irgendwo rum. Wobei die Tränen, die man gestern gesehen hat vor der Tribüne, das sah dann schon.
Und das ist nicht auch, unbedingt drauf. Ja.
Gregory, die Vor-Anpfiff-Show, die Halbzeitshow und die kleine Donald Trump-Nach-Siegerehrungsshow, was hat dir am besten gefallen?
Hey, wie der Ronaldo.
Es kann nur die eine Szene sein. Ich habe das Gefühl, wenn man an die WM 26 zurückdenkt, wird man als allererstes an Ronaldinho, Ronaldo und Madonna zurückdenken.
wenn die das Weckeli nicht einfahren und nachher der Ronaldo hinter der Madonna herläuft mit seinem blauen Trainingsanzug.
Also musst du vielleicht schnell ein bisschen schildern, weil, also zum Beispiel mir, weil ich habe das nicht gesehen.
Also du musst dir vorstellen, dass Madonna, Ronaldinho und Ronaldo in einem Auto sitzen, ins Stadion fahren also und Ronaldo dann wie ein blauer Teletubby regungslos an der Seitenlinie steht, während Madonna neben ihm singt.
Und das Auto ist so ein Mars-Mobil. So, einfach so ein Gestänge eigentlich. Und
also würdest du mir empfehlen, ich soll es nachschauen?
Ja, das musst du aber schauen.
Das Gute
ja.
ist, es kommt direkt am Anfang der Halbzeitshow und eigentlich so nach einer Minute, anderthalb kannst du es dann sein lassen. Danach kommt dann tatsächlich nur noch ein bisschen Musik, aber das Unterhaltsamste haben sie direkt an den Anfang gepackt.
Und also warum die beiden? Das hat mich nicht erschlossen.
Kein Mensch.
Warum die zwei Brasilianer?
Es weiß kein Mensch warum. Aber es weiß auch kein Mensch, warum der Tom Cruise als Special Guest reinhaltet vor dem Match, oder? Einfach weil er der Tom Cruise ist. Oder?
Das ist auch noch eine große Szene, ja. Das war vor dem Anpfiff. Und damit wir auch noch nach der Siegerehrung was haben, wie Donald Trump den Pokal übergibt und dann von Gianni Infantino und auch von Rodri ganz dezent von der Bühne geschoben wird, aber trotzdem bis nicht gehen will.
Party, ja? Ja, groß.
Einfach verwirrt
ist auch eine große Szene.
Aber ich habe es schlimmer erwartet, ganz ehrlich gesagt. Auf das habe ich ja, das habe ich wirklich gewartet, auf diese Szene. Aber ich habe es schlimmer erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe es penetranter erwartet. Ich habe das Gefühl gehabt, er bleibt in der Mitte stehen.
Ich habe es auch befürchtet, aber allein dadurch hat Rodri sämtliche Awards, die er jetzt noch verliehen bekommt für das Jahr verdient, dass er wirklich auch er sagt, okay, jetzt sind wir dran,
also, du darfst gehen. Jetzt weiß ich, was er muss überkommen. Der Friedenspreis, zweite Ausgabe, oder?
Nein, aber ich muss auch sagen, vor 4 Jahren oder vor 3,5 Jahren habe ich es schlimmer in Erinnerung mit dem Umhang und...
Ja, vom Emi, ja.
Ja, das habe ich fast penetranter gefunden. Ich habe das Gefühl, dort wird die Mannschaft mehr genommen, wie jetzt da der alte Bappe, der halt noch nebenzu steht.
Nein, ich habe es grossartig gefunden, wirklich. Ich will es nochmal nachschauen.
Es ist unterhaltsam, aber gleichzeitig schon auch ein bisschen befremdlich, dass die Medaillen von genau 2 Personen übergeben werden. Die Staatsoberhäupter von Mexiko, Kanada stehen relativ beteiligungslos daneben, da passiert gar nichts.
Aber du hast ja gesehen, dass die Goalie haben die Hände schon angelassen. Ich kann jetzt sagen, einerseits ist das unanständig, die Hände schon anhaben, andererseits kannst du sagen, dann musst du wenigstens die Hände nachher nicht waschen.
Olli, was bleibt jetzt von dem Turnier? Außer Madonna und Ronaldo?
Ja, wahrscheinlich müssen die Schiedsrichter wieder ein bisschen härtere Linie fahren, als sie an dieser WM gefahren sind. Obwohl ich ja grundsätzlich eher gegen das plädiere, wenn wir Super League und so am besprechen. Hey, Man wird sagen, ja, Verwässerung, bla bla bla, mit 48 Mannschaften. Ich habe es cool gefunden. Ich habe cool gefunden, eine K.O.-Runde mehr zu haben, oder derart viel mehr K.O.-Spiel. Aber das ist mein persönliches Ding. Ich finde halt, mich unterhalten so eine WM einfach grossartig. Mich stört dann auch, kann ich eben, der Thomas würde jetzt gerade wieder aufgumpen. Mich stört dann nicht, wenn es Mannschaften wie Paraguay gibt, wo irgendwie völlig etwas anderes als Ziel haben, oder eine andere Taktik, wenn wir so nennen, zum Ziel kommen, als alle anderen Mannschaften. Ich finde, die Match habe ich vom Unterhaltungswert irgendwie gern geschaut, auch wenn es natürlich nicht sympathisch ist.
Also Frankreich, Paraguay hast du super gefunden.
Zum Schauen habe ich das gern geschaut, ja. Ich reg mich doch nicht auf ab irgendwelchen Südamerikanern, die den anderen im Bein gumpen. Also.
Gregory, was bleibt für dich?
So viel. Gute Frage. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Aufstockung habe ich am Anfang kritisch gesehen. Ich finde aber, es gibt Möglichkeit, dass das schöne Geschichten gibt. Ich denke da zum Beispiel Sidney Cabral, Vosinha, die kennen wir sonst nicht mit über. Und ich finde so, die kleinen schönen Geschichten, das ist schon auch etwas, wo der Fußball, auch der grosse Fußball ausmacht. Darum, ich glaube, das ist das, wo für mich bleibt. Und dann ist die Schweiz, wo so weit gekommen ist, wo Geschichte geschrieben hat, die Anführungs- und Schlusszeichen.
Wo ich kannst du weglassen?
Wo ich halt finde, sie sind genauso weit gekommen, wie man es hätte erwarten. Ja, sie haben Bosnien geschlagen, sie haben Kanada geschlagen, Algerien geschlagen und dann unentschieden gegen Kolumbien. Es ist das, was man hätte erwarten.
Da hast du recht, aber das ist natürlich bei mir auch etwas, was bleibt. Es bleibt schon das, was der Dominik Wiemann immer gesagt hat, rund um die letzten Match der Schweizer. Es ist schon auch die verpasste Chance. Also wenn jetzt wieder die Argentinier siehst im Finale, dann kommst du irgendwie zum Schluss. Die Schweiz ist nicht in dem Sinn einfach an die Grenze gestossen von dem, was sie an diesem Turnier hat können machen, sondern sie ist halt dumm gelaufen und sie ist raus. Und man hat das Gefühl, ich habe das Gefühl, es könnte sein, dass sie so nah am Weltmeistertitel gewesen sind, vom ganzen Ding her, wie sie es wahrscheinlich nie mehr werden sein. Oder nie mehr ist ein grosses Wort, aber von ich vielleicht nicht mehr erlebt.
Das lassen wir einfach so stehen. Thomas, was bleibt für dich?
Ich sag nicht, sie wären Weltmeister.
Jetzt muss ich mich zuerst erholen von dem.
Du musst nur Wort für Wort nehmen, so nah wie noch nie.
Zuerst erholen von dem, was ich jetzt da gerade müssen verdauen. Definitiv braucht es nicht 48 Mannschaften, es lange 32. Du kannst auch mit 32 die gleiche Geschichte haben, weil Cap Verde beispielsweise hat sich direkt qualifiziert in Afrika für die WM. Also die hätten auch dabei sein können, ohne den ganzen Zauber mit Aufblasen und viel mehr Mannschaften. Du hast so viele Mannschaften gehabt, wo wenn du nach der Vorrunde schaust du mal die Tabellen an und dann, die sind ja auch dabei gewesen. Tschechen und ich weiss nicht was alles. Und Panama und Usbekistan und Jordanien. Das brauche ich nicht, ganz ehrlich gesagt. Du hast viel zu viele so Mannschaften gehabt. Die 12 Gruppenletzten haben 9 Punkte gemacht. Die 12 Gruppenletzten haben 100 Gegengol bekommen. Also das hat viel zu viel von so einer Mannschaft dabei gehabt. Du hast einfach auch gesehen, das Turnier fährt erst mit der K.O.-Phase an. Und dann hast du richtig gute Match gehabt, da bist du richtig gut unterhalten worden. Nicht auf so eine Art, wie das der Oli propagiert. Wie Paraguay, wo ich einfach Sending Mannschaften brauche ich nicht, vertrage ich nicht. Da bin ich ganz.
Das ist schon im 86 mit Uruguay, da bin ich genau. Paraguay.
Ja, und dann habe ich es im 86 besser gefunden.
Ich finde es auch nicht super, aber unterhaltsam.
Nein, es ist doch gut, dass für alle etwas hat.
So kann man es auch sehen. So, sehr schön. Der typische schweizerische Kompromiss von Gregory präsentiert. Und die Schweizer, ja, sie haben eine Chance vergeben. Das Problem war, das Pech war, dass ihnen der Jan Manzambi fehlt im Viertelfinale gegen Argentinien. Und das Pech war, dass der Embolo so eine Schwachsinnsidee hat und die Schwalbe macht. Da können wir noch lange über den Schiedsrichter reden, über den VAR reden, ich weiss nicht was alles. Der Embolo hat es gemacht. Und wie die Schweizer nachher allen die Schuld gegeben haben, am Schiedsrichter, den Zuschauern, oder ich weiss nicht, dem alles war, aber nicht am Embolo. Der Embolo ist steht am Ursprung von dieser Niederlage. Weil die Schweiz ist im Flow rein, die Schweiz war überlegen. Ich habe das Gefühl, nach dem 1-1, jetzt gönnt es. Und dann kommt der Rand mit seiner Schwalbe. Es ist wirklich eine vergebene Chance. Also der Halbfinal hätte müsse drin liegen.
Ich finde es relativ unterhaltsam, dass ich drei Leute frage, was von der WM bleibt. Keiner erwähnt auch nur mit einer Silbe, dass sich Donald Trump in das Turniergeschehen einmischt, dass eine rote Karte zurückgenommen wird, entgegen aller Regeln, die irgendwo festgeschrieben sind.
Das darfst du jetzt sagen.
Das sage ich hiermit auch, weil das ist was mich tatsächlich sehr, sehr befremdet irgendwie seit dem Moment, als es passiert ist und wenn man dann guckt, wo es dann hingeht, weil ich habe das Gefühl, so wie Gianni Infantino im Verlauf der letzten Wochen auch drüber geredet hat, am Anfang gesagt hat, 64 Teams, das ist noch ganz weit weg, das hat sich dann schon ein bisschen geändert zu, okay, das müssen wir auf jeden Fall anschauen, dann eben so eine Einmischung wie Trump, also so offensichtlich wie noch nie. Also das finde ich dann schon sehr, sehr befremdlich.
Nein, das gar nicht vorkommt. Das müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist wahrscheinlich der grösste Skandal, was im Fußball überhaupt je gegeben hat. Nur ganz schnell, Ori, an den 64, das ist ein abgekartetes Spiel. Das ist der Infantino schickt, das ist letztes Jahr schon gewesen, schickt irgendeinen Verbündeten vom südamerikanischen Verband, Uruguay, Conmebol-Präsident, schickt davor, der dann einfach mal im FIFA-Rat ihnen eine Idee lanciert mit 64. Und dann nimmt dann, das ist einfach ganz, ganz, kannst jetzt sagen, geschickt, ist einfach inszeniert, ein abgekartetes Spiel, das ist das richtige Wort, ein abgekartetes Spiel, hinten durch, und dann, ja, wir müssen dann mal schauen, und dann plötzlich, während der WM ist klar, das müssen wir anschauen. Das ist so offensichtlich Spiel. Und das andere nochmal wegen dem Trump, eben, da hast du eigentlich völlig recht, Tilman. Aber du siehst, wir sind Verdrängungskünstler. Und wir wollen, wenn wir über Fußball-WM reden, wenn wir eigentlich über Fußball reden. Aber das andere, das ist unerhört.
Ja, und das ist ja nicht primär, also klar ist Donald Trump halt, wie er ist. Aber man kann ja als FIFA einfach sagen, leck mir am Arsch, wenn so ein Vorstoss kommt. Aber das macht man ja nicht. Nein, man schaut es dann eben auch an und kommt dann zu dem Schluss. Ja, und es ist ein FIFA-Problem.
Man schaut es bei einem einzigen an. Und ich meine, es ist nicht der einzige Skandal an dieser WM auf politischer Ebene. Also, ich meine, da hast du den Schiedsrichter aus Somalia, der nicht eingreifen darf. Da hast du die ganze Schikane für die iranische Nationalmannschaft. Es ist,
also eben, wenn man will sagen, es sei von A bis Z ein fairer Wettbewerb gewesen, fällt es einem schwer, oder?
Es fällt einem sehr, sehr schwer. Also es ist eigentlich unmöglich,
dass es für alle einfach gleich gewesen.
Komm wahrscheinlich nicht mal bis B.
Ja, ich meine, wenn du siehst, FIFA hat in den Statuten rein, es gibt keine Einmischung von der politischen Seite im Fußball rein. Und der kleinste Verband irgendwo in Ozeanien oder in Hinterasien wird suspendiert. Sofort, augenblicklich, 0,0 Sekunden überlegen, wenn so etwas passiert. Und da, genau nichts. Eben, wieder Oli, kann der Trump ja anrufen.
Wenn er das will.
Dann sagen wir, los, lieber Donald. Jetzt hängen wir wieder auf. Und wenn du es nochmal probierst, wird Amerika suspendiert. Das ist die Antwort, die man muss geben
muss. Das ist die korrekte Antwort, ja.
Aber, Johnny, ja.
Und ich nehme an, die Strafe gegen Argentinien für das Transparent bezüglich der Falklandinseln nach dem Spiel gegen England, die kommt noch. Also ich gehe schwer davon aus, dass das noch angeguckt wird in der unabhängigen Kommission.
Das wird 5'000 Euro Buß geben.
Aber ich meine, das ist die Welt, wo wir drin sind.
Ja,
und
ja.
Da können wir jetzt ausrufen und noch über anderes diskutieren, was nicht mit Fußball zu tun hat. Das ist irgendwo die Welt, wo wir drin sind. Das passt uns nicht. Aber eben, es ist schon auch so, aber es ist nicht mehr so, dass man völlig überrascht ist und aus allen Wolken geht, wenn so ein Skandal, was es war, wenn es um den Balogun geht, passiert.
Thomas hat einen Text darüber geschrieben, die Magie des Fußballs, die dann doch immer noch alles überlagert oder vieles überlagert am Ende. Und ich bin auch voll in dem Lager und bin ja, eigentlich ist es ja was Schönes, dass es genauso ist und trotzdem beelendet es mich auch, dass irgendwie alles dann noch weiter geschraubt werden kann, weil es eben genauso ist, weil die Magie und die Kraft so groß ist.
Ganz genau, du kannst schon einfach, du bringst den Fußball nicht kaputt. Ich meine, ich habe ja all die dunklen Seiten, habe ich alle aufgezählt in dem Text. Es ist wahnsinnig, wie das ignoriert wird oder wie das vergessen wird. Du musst ja nur die Atmosphären anschauen in den Stadien, du musst Public Viewings anschauen in allen Ländern, du musst Public Viewings in der Schweiz anschauen. Die Schweiz spielt am Morgen um 3 ein Viertelfinal. 833'000 hocken vor dem Fernsehen, etwa 690'000 sind online-mässig zugeschaltet und dann kommen noch all die Public Viewings dazu. die schauen, weil sie den Fußball gern haben, weil sie die Schweiz wollen unterstützen. Und dann ist der Trump bei ihnen einfach weit weg.
Aber ist das nicht Teil vom Problem?
Ich finde schon, ja.
Dass man genau, dass der Fußball, wie du sagst, die Kraft hat, um das alles überstrahlen. Und das tut doch genau den Nährboden streuen für so Machenschaften.
Hey, logisch, das ist es ja. Man kann dem Fußball kann man alles zumuten und es wird dem alles zugemutet.
Aber nur solange die Fans mitmachen.
Ja, aber das Produkt ist viel zu gut, oder?
Ja. Letztlich. Aber das ist immer das Gleiche. Du hast, und solange du Sponsoren hast, die das alles blechen, solange du Saudi-Sponsoren hast, wie Aramco, solange du Coca-Cola hast, solange du Adidas hast und wie das Zeug alles heisst, solange du Fernsehstationen weltweit hast, die zahlen und einen riesen Aufwand rundherum betreiben, wenn du schaust, was die englischen Sender aufgefahren haben, wenn du schaust, was die deutschen Sender aufgefahren haben, jetzt nur als zwei Beispiele, die Amerikaner, wenn wir auch nicht reden, Dann weisst du, das kannst du nicht kaputt machen. Solange das Geld reinfließt, bleibt das so.
Und es ist ja dann auch noch so, ich meine, was ist es? Ein Sprichwort ist es nicht, aber eine Rede, wenn es der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Das ist offensichtlich, wenn man natürlich auf Gianni Infantino und seine Kollegen schaut.
Und dann hast du 211 Verbände. Und 80% davon leben, das ist jetzt eine Schätzung, 80% davon leben von den Einnahmen von der FIFA, von den FIFA-Geldern, die sie bekommen. Hast du das Gefühl, die sagen, gegen eine viel grössere WM? Nein, die kommen mit einer viel grösseren WM, haben sie schon grössere Chancen, zum dürfen mitmachen. Kommen, die haben viel mehr Einnahmen. Also, darum werden die mit stehenden Ovationen werden die Infantino mehr zu wählen.
Das klappt ganz wunderbar, dass wir ganz wenig über die WM reden und ganz viel über die Super League. Eins noch zur WM, Gregory. Also, entfernt WM. Aber Johan Mansambi wechselt nicht zu Newcastle, sondern wechselt zu Aston Villa. Für eine geschätzte Ablösesumme von 63 Millionen Euro ist damit der Schweizer Rekordtransfer. Über Newcastle haben, ich weiß gar nicht mit wem, irgendjemand noch habe ich auch in dem Podcast in der letzten Woche mal gesprochen. Macht Aston Villa für dich Sinn? Bei Newcastle waren sich Dominik und Thomas einig, das macht Sinn. Die Liga, der Club. Ist Aston Villa auch noch ein Club, wo du sagst, ja, da sehe ich ihn jetzt noch?
Ich habe Aston Villa letztes Jahr gesehen im Stadion. Ich finde, von der Spielanlage passt er dort schon noch hin. Ich hoffe, es macht Sinn. Ich hoffe, er kann sich dort eine Rolle finden. Sie haben jetzt gerade noch einen Abgang gehabt. Ich hoffe es für ihn. Ich hoffe, er kommt dort zur Spielzeit. Ich finde, die Liga ist attraktiv für ihn, für seine Fähigkeiten. Und ich glaube, bei dem werden wir noch viel Freude haben.
Thomas Onana ist verletzt, Rodgers gewechselt, Tielemans gewechselt. Also wenn man jetzt von außen guckt, Emery, Trainer, dem man zutrauen könnte, so einen Spieler zu fördern. Also von außen hat das viele, viele Attribute, wo man sagen könnte, okay, das macht Sinn.
Der Transfer macht absolut Sinn. Er kommt jetzt klar, der Morgan Rodgers geht jetzt weg für 135 oder was Millionen Euro. Das ist jetzt das Doppelte vom
Mansambi. Also Mansambi ist ein halber Rodgers.
Also ein halber Rodgers, genau.
Also, 2 Jahre lang und nachher geht er für.
Ja, der geht er für 200 Millionen zu Chelsea. Nein, das ist wirklich ein sehr stabiler Club mit einem Trainer, wo vielleicht jetzt bei Paris Saint-Germain ein bisschen Mühe gehabt hat, wo bei Arsenal ein bisschen Mühe gehabt hat. Aber einfach bei so einem Club wie Sevilla, wo er gerade viermal die Europa League gewonnen hat, der Unai Emery und jetzt bei Aston Villa, der ist einfach hervorragend für die Club von dieser Grössenordnung. Also, ich meine, Aston Villa ist ein grosser Club, aber nicht ganz die Nummer im obersten Regal. Also, für den Mansambi finde ich das einen hervorragenden Transfer. Zumal er auch noch Champions League spielen kann. Und eben einen Trainer hat, der weiss, wie man eine Mannschaft aufbaut.
Wenn du es drumherum anschaust, den Trainer anschaust, eben die Grössenordnung vom Club und so, dann ist das Feld parat, wo er den nächsten Schritt machen kann und sich dort festsetzen. Nichtsdestotrotz muss er natürlich irgendwo der Mansambi sein, den wir an der WM gesehen haben. Oder?
Aber weißt du, das habe ich jetzt gerade im Kopf gehabt, den Gedanken.
Ich weiss noch nicht, ob das konstant ist.
Nein, das wird er auch nicht sein. Er ist ja auch nicht der Spieler dafür. Er ist ein ganz anderer Spielertyp als ein Rodri. Er lebt von seinem Unbeschwerten, Unberechenbaren. Aber ich traue ihm zu, dass er das konservieren, dass er das behalten kann. Der muss nicht in 38 Match oder 38 Match haben, der Liga muss er 38 Mal, ich weiss nicht was machen. Das macht er ja mal in Barcelona nicht. Es geht auch gar nicht. Ein E-Spielertyp kann das gar nicht liefern.
Nein, das muss er nicht, aber er muss natürlich so spielen, dass er ein Plus ist für das Spiel von Aston Villa, oder? Und das ist er bei Freiburg gewesen, auf einem ordentlich hohen Niveau schon natürlich. Es ist jetzt einfach nochmal eine Stufe grösser. Und wenn man an James Rodriguez erinnert, WM 2014, und was aus dem seiner Karriere geworden ist, oder Toto Schilacci für die ganz Alten,
aber James ist natürlich
nur eine WM gut gespielt hat, dann gibt es halt auch andere Beispiele, die es dann nicht so.
James ist natürlich dann ins ganz obere Regal gewechselt.
Das ist richtig.
Das ist der große Unterschied. Und der Mansami macht jetzt den Zwischenschritt, wo ein Schritt ist natürlich. Und wie der Thomas gesagt hat, er muss ja nicht jedem Spiel überperformen. Aber wichtig ist, dass er auf dem Premier League Niveau nicht unter ein gewisses Niveau fällt im Spiel.
Und das traue ich ihm wirklich zu. Und es wäre darum interessant gewesen, ihn zu sehen gegen Argentinien. Was er dort aufführt hat, bin ich überzeugt. Ich wiederhole mich, mit Mansami gewinnt Schweiz das Match.
Wir kommen zur Super League.
Hat Mansami mal in der Super League gespielt?
Er hat nicht in der Super League gespielt, aber mir fällt keine Überleitung ein.
Weil ist doch auch eine Überleitung.
James Rodriguez hat, glaube ich, auch nicht in der Super League gespielt. Deswegen, also.
Das ist aber die einzige Liga, glaube ich, wo der James Rodriguez nicht gespielt hat, oder?
Lass jetzt den Moderator mal sehen.
In den nächsten Wochen fange ich dann auch wieder an, euch zu sagen, dass ihr euch mal ausreden lassen müsst. Und Thomas sage ich dann, dass man auch andere Meinungen akzeptieren darf. Aber wir kommen zur Super League.
Ich akzeptiere ja den Oli als Typ, das läuft ja schon mal.
Und es ist nicht gelogen, wenn ich sage, ich habe eigentlich keine Ahnung, was in der Liga passiert ist in den letzten Wochen. Ich habe mir 2-3 Übersichten durchgelesen, gestern und vorgestern, aber ich habe absolut keine Ahnung. Aber dafür habe ich ja euch drei hier stehen, damit ihr mir alles erklären könnt. Und wir gehen mal ein bisschen die Clubs durch. Wir gehen nicht alle Clubs durch, aber so unsere Clubs gehen wir sicher mal durch. Und damit Olli noch mehr reden kann, fangen wir beim FC Basel an.
Ja, danke.
Ich merke, was mich eigentlich auch ein bisschen stresst, so da zu Basel. Die Negativität, die momentan um den Verein herrscht. Ich finde, die ganze Stimmung rund um den Verein, Fans, die irgendwo durch nicht zufrieden sind, Presse, die negativ schreibt, ist halt normal. Wenn du eine schlechte Saison gespielt hast, dann klopft es halt mal. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass der FC Basel genau mit dieser Philosophie, wie sie vor 2 Jahren geschafft haben, auch letztes Jahr entweder erfolgreich sein. Vor 2 Jahren hat es geklappt, vor letztem Jahr hat es halt nicht so gut funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und jetzt ist das Ziel für diese Saison, dass wir wieder erfolgreiche Fußball spielen und alle rundum ein bisschen beruhigter sind.
Das war der neue Torhüter des FC Basel, Jonas Omlin, bei seiner Vorstellung bei der Pressekonferenz. Und Olli, was ist jetzt schon wieder los? Es hat noch kein einziges Spiel stattgefunden und der frisch nach Basel gewechselte Jonas Omlin sagt: Fans, Presse, alles negativ.
Ja, wir sind einfach zu negativ, oder? Und du hast ja uns gesagt, wir sollen positiv sein jetzt, wenn es um die Super League geht. Ich freue mich, dass sie losgeht. Das ist schon mal ein positiver Satz.
Was freut dich beim FCB?
Was freut mich? Ja, ich bin schon gespannt. Ich meine, sie haben jetzt schon 8 neue Spieler verpflichtet. Das sind mehr zu dem Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, dass sie werden definitiv können ins Trockene bringen. Ich hatte das Gefühl, da wird es viel mehr Verschiebungen geben, wenn mal der erste Match gespielt ist, oder? Was freut mich sonst beim FCB? Ja, das ist natürlich, egal wie es dann rauskommt, immer spannend zu sehen, wie sich alles rund um Cerdan Shaqiri entwickelt, mit einem auslaufenden Vertrag, wo man von Seiten des Clubs das Gefühl hat, ja, oder zumindest hat sich der Andreas Herrmann, der Kaderplaner, bei uns im Interview geäussert, das pressiere ich in dem Sinn nicht. Ich hätte jetzt gesagt, es wäre gut, man hat da Klarheit, in welche Richtung auch immer, was mit dem auslaufenden Vertrag passiert, sprich, entweder man verlängert oder man sagt halt ganz klar, nachher ist fertig von Seiten FCB. Weil ich glaube, das ist ein Thema, das dann wieder je nach Leistung und je nach Sätzchen, wo der Shaqiri nach einem Match sagt oder was auch immer, der Club ständig wird begleiten, solange es nicht geklärt ist. Und dann kommt natürlich beim Shaqiri dazu, er selber hat sich ja sehr mehrdeutig geäussert zum Trainingsauftakt, wo er gesagt hat, ja, es sei ja Transferphase und man weiss ja nie. Und das hat dann so ein bisschen so unter Beobachtung genau, was beim FCB geht. Und das hat dann schon so tönt, wie einerseits ihm natürlich die jüngsten Verschiebungen und so, wie die Saison aufgehört hat und vielleicht auch der Trainer nicht so würde passen. wie der FCB jetzt aufgestellt ist oder er erwartet, dass man in die Saison geht. Und andererseits ist es natürlich ein klarer Ding, auch, glaube ich, in Richtung, ich will meinen Vertrag verlängern, machen da mal etwas, oder?
Eine weitere Tradition, die in dieser Saison fortgesetzt wird. Olli kriegt eine klare Frage gestellt und packt eigentlich den ganzen Club in eine ausführliche Antwort.
Du hast gefragt, auf was mich freut. Das ist natürlich ein Witzfeld.
Ich habe dich gefragt, auf was du dich freust, und du bist geendet bei der großen Situation um Xherdan Shaqiri, genau. um die du dich gar nicht so wirklich freust oder nicht. Von den 8 neuen Spielern, wen muss man genau im Blick haben? Was ist so der Königstransfer oder vielleicht der wichtigste Spieler im Hinblick auf die neue Saison?
Ja gut, also wenn es um einen Zellar geht, Can Zellar, wo man jetzt im Sturm verpflichtet hat, ist das natürlich der bekannteste Name. Alle anderen, glaube ich, also ich habe die noch nie gehört, die sind bei mir nicht auf dem Radar gewesen.
Omlin hast du gekannt.
Omlin natürlich, Entschuldigung. Der ist halt ein Goalie und wahrscheinlich nicht so für Spektakel zuständig. Und wenn doch, wäre es nicht so gut.
Hat aber zumindest schon mal eine unterhaltsame Pressekonferenz hat gehalten, unterhaltsame, wie wir gerade gehört haben.
Genau, hat eine unterhaltsame PK gehabt. Ich glaube, der ist auch wichtig. Ich glaube, der wird das eine Leaderrolle haben und auch ausfüllen. So wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe in den Gesprächen bis dahin. Und beim Zellar ist halt die Frage, ob er das Goal wieder trifft, oder? Ich meine,
hat er jetzt in den letzten Vergangenheit bei QPR, bei Fortuna Düsseldorf nicht so.
Genau, und das wird schon noch wichtig sein, dass er das macht. Und man muss ja schon auch sagen, er hat bei Lugano, wo er Torschützenkönig war von der Super League, bevor er gegangen ist, wie viel Goal gemacht? Irgendwie 13? 14? Das war kein Wahnsinnswert, oder? Also, einfach nur ein Selbstläufer, weil man den Zähler holt, wird das Goal schiessen, dann wegen dem nicht. Ja, und dann sind halt die Potenzialspieler zwischenin auf fast allen Positionen, die man geholt hat.
Also auf die Frage, auf wen wir uns am meisten freuen, nimmst du alle?
Nein, nehme ich schon den Zähler als hoffentlich, oder hoffentlich, mir ist es relativ egal, aber im Sinn vom FCB hoffentlich Torjäger.
Thomas und Gregory, jetzt kommt euer Moment, auch ein bisschen der Moment des FC Winterthur. Da hat nämlich letzte Saison ein Stürmer namens Andrin Hunziker gespielt. Und wenn ich so auf mein Handy geguckt habe in den letzten Tagen und in verschiedene WhatsApp-Gruppen, dann war der Unmut am größten, als bekannt geworden ist, dass der zum FC St. Gallen wechselt. Weil Gregory, man hat Winterthur gesehen, das war der beste Stürmer bei Winterthur. Es wäre auch der beste Stürmer beim FC Basel geworden. Hat natürlich die Diskussion losgetreten, okay, was passiert eigentlich mit den Jungen? Es wird immer davon geredet. Am Ende werden sie auch abgegeben. Hättest du jetzt Andrin Hunziker beim FC Basel gesehen in der Saison?
Ja. Und ich finde, zum jetzt vom FC Basel abschweifen.
Auf den FC Winterthur?
Nein, zum FC St. Gallen. Ich finde, das ist ein super Vogtersatz, finde ich. Also ich habe das Gefühl, das könnte passen dort. Und ja, ich hätte den Hunziker schon bei Basel gesehen. Vielleicht aber nicht in der Rolle, wo jetzt der Zellar übernehmen sollte, von dem Nummer 1 Torschütz, von dem, wo der Angriff anführt. Und
also fehlt ihm noch ein bisschen zu 1 bei Basel, oder? Deiner Meinung
nach? Ich habe das Gefühl, der Schritt könnte schon mal gross sein aus dem, von dieser Schützenweise, wo der Thomas nachher sicher noch darüber wird reden, von dem Testspiel gegen Union Berlin, wie positiv die Bierkurve ist, zu dieser Mutanzkurve, wo doch andere Erwartungen und wahrscheinlich ein grösserer Druck gekommen ist.
Bist du einverstanden, Thomas, dass die Rolle beim FCB, die er für sich vielleicht gerne gesehen hätte, eigentlich unrealistisch ist und dass St. Gallen in der Hinsicht dann extrem viel Sinn macht?
Was dem Hunziker fehlt, ist nicht der Einsatzwille, den hat er. Was ihm fehlt, ist noch ein bisschen 2-3 km/h. Für einen richtig, richtig guten Stürmer und auch einen Konterstürmer, 2-3 km/h fehlen. Das hast du letzte Saison immer wieder gesehen. Ich begreife es nicht, dass man ihn abgibt, ganz ehrlich gesagt. Ich begreife es nicht. Es ist ein Eigner, es ist ein Basler. Setz doch einmal auf so jemanden. Aber nein, man muss wieder irgendetwas holen, sonst. Mir erschliesst sich's nicht. Und ich finde, da bin ich beim Gregor, zu St. Gallen passt David Pfust aufs Auge, mit seiner ganzen Physis, die er hat, mit dem Einsatzwillen, den er hat. Also, für St. Gallen ist das ein guter Transfer.
Aber Olli, das vermischt sich ja irgendwie in die Diskussion auch noch mit dem Abgang Dominik Schmid. Der hat sich auch geäußert, man hätte irgendwie nicht mehr so den Plan für ihn gesehen, hat sich recht kritisch geäußert in einem Interview bei euch. Und es ist ja Identifikation. Er ist natürlich an einem anderen Punkt in seiner Karriere, aber das viele Fans das Gefühl haben, okay, also man gibt jetzt wieder, also es hat jetzt in dem FCB wieder weniger Basel und viel mehr von Rest der Welt.
Ja, das ist natürlich Teil von der negativen Stimmung rund um den Club, oder?
Aha, da kommt es her.
Also ein Teil davon, ja. Man hat natürlich auch das Gefühl gehabt, was kommt jetzt alles und was wird wieder zusammengewürfen und alles neu und das kann ja nicht gut kommen oder zumindest keinen guten Saisonstart geben. Wir werden es jetzt anfangen herausfinden am Wochenende, wie gut oder schlecht der Saisonstart ist. Man hat viel, was das Gefühl haben, das geht auch nicht mit dem Lichtsteiner. Das sei ein Fehler gewesen, dass man den als Trainer geholt hat, etc., etc. Hunziker ist ein Teil davon. Identifikation ist ein Teil davon. Dass der Schmid weg ist, ich glaube, der hat grundsätzlich seine Chancen gesucht. Aber ja, der FCB hat auch wenig gemacht, um ihn da behalten. Also sprich, Vertragsverlängerung ist, glaube ich, eher so, nein, sehen wir jetzt nicht unbedingt.
Und man hat noch die Pressemitteilung ein bisschen geschönt, wo Dominik Schmid gesagt hat, also den Teil hätte ich doch auch gerne entfernt,
genau,
weil er so nicht ganz
dass man
weiß.
Nicht das Gefühl hat, es ist alles in Minne und alles super, oder? Und das ist es nicht gewesen. Und beim Hunziker ist es natürlich schon so. Also, weißt du, Thomas, da frage ich mich, als was siehst du? Der Gregory sagt nicht als Nummer eins, oder? Jetzt ist auch das Problem vom Hunziker, er hat einen auslaufenden Vertrag, also der hat noch ein Jahr Gültigkeit. Und ist auch klar, der FCB hat irgendwo müssen committen und sagen, dann verlängern wir den halt um 3 oder 4 Jahre. Wie gross die Bereitschaft da war, weiss ich nicht. Er ist doch 23, also das wird nicht mehr. Nein, weißt du, was ist der Hunziker? Ein Superleague-Stürmer, ja, einverstanden. Ist es einer, der noch eine internationale Karriere macht?
Ja, wie viel Superleague-Stürmer hat der FC Basel?
Einverstanden. Nur jetzt ist das Problem auch vom Hunziker. Er will Spielzeit auf Superleague-Niveau. Er will vielleicht auch der Erste sein, der auf dem Platz steht. Hat er das Format, um das beim FCB zu sein? Der Gregory sagt vorher nein.
Also das Format von Albion Ayeti hat er allemal.
Ja, dass sie vor ein Sturmproblem gehabt haben, ist klar. Oder? Aber wenn der Albion Ayeti funktioniert, dann spielt er natürlich auf einem anderen Niveau. Was der Hunziker bis jetzt gespielt hat. Wird die wieder funktionieren?
Ja, das glaube ich nicht. Die funktionieren.
Es erinnert in allem an die Diskussion um Cedric Itten vor ein paar Jahren. Da hat man eigentlich auch gedacht, der reicht nicht. Er hat dann vielleicht doch ein bisschen mehr erreicht, als man ihm damals zugetraut hat.
Ist aber jünger gewesen. Ist aber ja, irgendwie aber 20 gewesen, wo die Diskussion angefangen hat.
Aber ganz ehrlich, der Jugendwahn in Basel, Basel hat ein Problem. Und zwar Basel hat das Problem mit der Agenda. Ich meine, dass Dominik Schmid zu Red Bull Salzburg geht. Ich meine, Red Bull Salzburg.
Verdienst du einfach mehr?
Ja, aber das ist ja auch nicht mehr das. Also, vorher bist du ja noch österreichischer Meister geworden auf sicher und alles gut. Und jetzt wirst du ja nicht einmal mehr das. Also, das ist eine Notlösung. Der hat einfach weggewählt und man hat nichts Besseres gefunden.
Aber man kann nicht sagen, er hat ein Problem mit den Jungen und dann von Dominik Schmid reden, weil der war mal ein Junge, aber mit
Identifikationsfiguren, mit Spielern, die etwas, wo es Basel etwas sind.
Also zum Omri muss ich noch etwas sagen. Ich meine, für das, was der neu ist, hat er eine ziemlich grosse Klappe gehabt, dem Presseauftritt, muss ich sagen. Also der stellt sich dann schon sehr, sehr, sehr stark als starke Figur dar. Ich meine, ich habe jetzt schon in der Eile die letzten 3 Saisons angeschaut, von wie viele Einsätze er gehabt hat. Also er war vor allem einfach mal sehr gern verletzt gewesen. Also als Omri würde ich jetzt nicht so kommen und so eine Klappe haben.
Aber er muss. Weil, wer ist denn sonst noch außer dem Shaqiri? Also, weißt, er muss die Mannschaft führen mit dem Shaqiri. Es bleibt niemand anders. Da vielleicht noch der Danilio, wer weiss, aber.
Und wer, also, weißt du, wenn wir da jetzt bei Führung sind, weißt du, wie haben ja den Dominik Schmid damals genannt? Captain Future.
Mhm. Also, voilà. Mit ihr meinst du Olli. Einfach, ja. Um das auch noch klar zu
machen. Genau. Das war einmal ein Titel und etwa 3-mal erwähnt, aber ja.
Und seitdem werden wir es hier bis ans Ende aller Tage unter die Nase rein.
Ja, das wäre ja wahrscheinlich auch gewesen. Wenn der Shaqiri mal weg ist. Aber er ist ja schon fast gewesen, eigentlich rund um, wo der Shaqiri zurückgekommen ist. Und aber jetzt wegen dem Leistungsausweis, ja, er ist verletzt, ist klar, das ist ein Fragezeichen. Er ist aber auch Captain zum Beispiel von Gladbach gewesen. Also das steht dann halt nicht im Statistikblatt.
Das weiss ich schon, aber mir geht es trotzdem.
Aber du musst einfach zu tot schweigen. Ich will ihn jetzt auch nicht unjubeln, aber ich glaube, er hat das Zeug dazu. Und man weiss, er hat in Basel funktioniert. Selbstverständlich ist es keine Garantie, dass es gut kommt mit dem Omlin. Vielleicht sagen wir nach 2 Runden schon, schau, jetzt ist er wieder verletzt. Er sagt, er hat vieles verändert. Er sagt, das verhebt alles aus seinem Körper. We'll see.
Wenn wir bei Identifikation sind und Spielern, die den Club im Herzen tragen, dann kommen wir zu eBay.
Für mich war immer das Ziel, als ich bei Bern Westhag gespielt habe, dass ich sicherlich ab der U15 den Wechsel machen kann. Und ich glaube, dass ich diesen Weg werde gehen, den ich jetzt auch dürfen gehen, habe ich dann zumal auch nicht gedacht. Aber es ist umso schöner. Und ich glaube, es sind auch viele Stationen, viele Leute, die jetzt auf diesen Weg zurückschauen und das haben mitverfolgt und die sich für mich freuen können. Und das ist ein sehr schönes Gefühl.
Das war Benjamin Kabeja. Gregory, warum muss man Benjamin Kabeja kennen? Warum ist das eine besondere Geschichte, wenn es um IB geht?
Benjamin Kabeja ist 25. Benjamin Kabeja ist ein Eigner aus einem IB-Nachwuchs. Und Benjamin Kabeja hat in diesem Sommer seinen ersten Profivertrag unterschrieben.
Er kommt aus der U21 und mit 25 Jahren den ersten Profivertrag zu unterschreiben. Bei einem Club wie IB, das ist schon speziell. Warum hat man das gemacht?
Hey, ich glaube, es sind zwei Aspekte. Kabeja ist immer da gewesen, wenn es ihn gebraucht hat. Viel Trainings mit der ersten Mannschaft gemacht und hat sich das ein Stück weit erarbeitet. Dazu kommt die Konstellation auf seiner Position hinten rechts. Man hat jetzt dort den Isaac Schmidt geholt. Man plant mit dem Isaac Schmidt wahrscheinlich als Nummer 1. Dahinter hat man den Ryan Andrews, der noch verletzt ist, bis sicher im Herbst. Also braucht man einen Spieler, der den Backup macht vom Schmidt für die paar Monate. Und da musst du einen Spieler haben, der ja, pflegeleicht ist, sage ich mal. Und wahrscheinlich ist man zum Schluss gekommen, dass das weder Levin Blum noch der Sadi Janko kann sein oder soll sein. Ich gehe davon aus, dass dort noch zu Abgang kommen wird.
Und wenn du sagst, pflegeleicht, ich habe das Interview mit ihm gesehen, was IB veröffentlicht hat zum Profivertrag. Er redet drüber, hat als Lehrer gearbeitet, war im Ausland, hat seinen Bachelor jetzt gerade pausiert, ist aber dann noch, macht die Abschlussarbeit. Also das wirkt wie ein normaler Mensch in einem Fußballteam. Aber es ist sicher gut, einer auch eben für die Kabine. Vielleicht ja. Nicht gerade auf dem Platz die erste Wahl, aber irgendwie sicher wichtig für die Kabine, oder?
Ja, ich glaube, da kommt extrem viel Sozialkompetenz rein. Da kommt ja gewisse Normalität in das manchmal überdrehte Business. Und ich glaube, so einer kann einer Mannschaft gut tun, auch wenn er fußballerisch vielleicht nicht die grosse Rolle wird haben.
Thomas, der zweite Name, der bei IB ins Auge sticht, ist Cedric Cesiger. Der kommt zurück aus der Bundesliga, verstärkt die Abwehr, aber sorgt auch so ein bisschen für Platzprobleme. Man hat Gregory Wüthrich, man hat Loris Benito. Es wirkt so ein bisschen gedrängt da. Aber kannst du nachvollziehen, den Transfer Cedric Cesiger zurückzuholen?
Also, dass man mal grundsätzlich einen Innenverteidiger holt, das kann ich nachvollziehen. Ja, das ist ja diskussionslos. Das haben wir letzte Saison genug diskutiert. Es ist ja nicht nur die einzige Problemstelle oder Baustelle wie bei IB. Ich meine, man nimmt, wenn dann das stimmt, was ich lese, so rund 3 Millionen Franken, man nimmt man also einen rechten Batzen in die Hand. IB kann sich das leisten. IB muss sich das leisten. Ja, und wie du sagst, Hilmann, es wird ein bisschen Gedränge geben und die grosse zentrale Frage ist halt, was passiert mit dem Loris Benito, wo bis jetzt ja eigentlich der Führungsspieler war in dieser Mannschaft. Wird er jetzt auf die Seite gedrängt? Also ich meine nicht Position auf dem Platz, sondern grundsätzlich auf die Bank. Ja, vielleicht wäre er nicht mehr bei, habe ich glaube dir gelesen, Gregory, vielleicht wäre er wahrscheinlich nicht mehr bei IB, wenn er auch aufgestiegen wäre. Das ist gut möglich. Also, das wird eine sehr spannende Personalie sein. Das ist es so. Und wer wird dann Captain? Also, du kannst nicht einen Ersatzspieler als Captain haben.
Gibt es eine Tendenz, Gregory, was irgendwie passiert, wie die Abwehr aussehen wird, ob es noch Abgänge gibt, vielleicht von Loris Benito, vielleicht von Gregory Wüthrich oder wie ist so der Fahrplan?
Also, ich gehe davon aus, dass Cesiger Wüthrich wird die Innenverteidigung bilden. Und wenn man das anschaut, wenn es konsequent durchgeht und auch gehört, was IB für Pläne mit dem Cesiger hat, dann muss er Captain sein. Das ist für mich die einzige logische Ding.
Ja, also wenn man das Kommuniqué liest, wie er angekündigt worden ist, du hast ja einen Kommentar daraus gemacht, das ist dann schon sehr vielsagend. Also ja. Was man alles in den rein projiziert, in den Cesiger, könntest du also meinen, es sei irgendwie der Pau Kubarsi in zehn Jahren älter käme jetzt da oder irgendwie der Eimeri Glaport oder ich weiss nicht wer. Also da ist also ziemlich viel Druck auf dem Kessel für den Cesiger.
Ja, und ich finde, es ist halt auch sehr, sehr vieles, was man an Benito in den letzten Jahren auf die Schulter gegeben hat, was jetzt der Cesiger soll machen. Das finde ich auch noch interessant.
Ja, und was weiss man denn, was der Cesiger selber überzeugt hat? Also was ist seine Situation in Augsburg? Ich meinte, er hat ja ziemlich viel gespielt.
Er hat gespielt.
Dass er jetzt schon zurückkommt, oder?
Also es ist das Gesamtpaket, wie es so schön heisst. Nein, ich habe mit ihm geredet, relativ ausführlich im Trainingslager. Und es ist, so wie ich es ein bisschen rausgespürt habe, ein bisschen ein Heimweh gewesen. Er hat sein ganzes Umfeld halt in Bern. Er hat seine Familie da. Er ist ja in Fribourg, ist er, glaube ich, aufgewachsen. Und seine ganze Familie ist eigentlich eine IB-Familie. Also, der Vater ist IB-Fan und alle sind auch IB-Fan. Und für ihn ist das ein bisschen ein Heiko. Ich glaube, das ist schon ausschlaggebend.
Ein gut zahltes Heiko quasi.
Ja, selbstverständlich.
Aber wahrscheinlich hat er gleich ein bisschen zurückbuchstabieren müssen. Vermute ich jetzt. Gut, es ist Augsburg, aber...
Ja, Augsburg ist jetzt auch nicht sündhaft. Also.
Beim Benito bin ich noch gespannt. Ich meine, wenn man die letzte Saison, die ja bekanntermaßen noch schlechter war als die vorletzte Saison von IB, ein bisschen geschaut hat, wenn der Benito oder wenn IB ab und zu mal einen besseren Match zeigt, dann war der Benito ja noch oft Linksverteidiger gewesen, oder? Also das kann dann schon auch die Lösung sein. Aber was mir auch klar ist, ich glaube, er wird nicht mehr... Also die Idee vom Cäsiger-Transfer ist schon die, der Benito nicht mehr als Gesicht von dieser Mannschaft zu haben.
Es hat noch einige Spieler, die zurückgekommen sind. Levin Blum, Cordova, Imeri, Smith, Zimba. Gibt es irgendwie Chance, dass die trotzdem bleiben? Also dass zum Beispiel für Castriot Imeri irgendwie eine Position gefunden wird? Oder sieht es bei denen eigentlich aus? Ich meine, das Kader ist immer noch riesig. Es sind irgendwie 30 Spieler, dass die dann alle schon noch abgegeben werden im Laufe der Wochen.
Also die Idee ist schon, dass viel nur abgegeben werden. Ich finde den Fall Castriot Imeri schwierig. Man hat in Thun gezeigt, dass er Fußballer ist bei IB. Dass man sich vorstellen könnte in dieser Mannschaft. Aber ich glaube, es ist halt schon auch viel, viel kaputt gegangen in dieser IB-Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass halt auch der Spieler vielleicht einen Transfer forciert.
Landet er wieder bei Genf? Muss er sehr weit?
Wahrscheinlich eine Option, ja.
Ja, dann würde man sich ja nicht können leisten.
Ja gut, du hättest ihn ja nicht müssen wegschicken, aber also ja. das sind sicher Personalien, wo IB dringend muss lösen, sonst drehst du wieder eine Unruhe einfach in die neue Saison rein.
Aber hat du eine Kaufoption gehabt oder nicht? Hat das eigentlich gehabt?
Okay. Und nach meinem Wissen ein bisschen mehr wie Millionen.
Und das haben sie nicht wollen?
Ja, das ist ja viel
Geld. Gut, vielleicht hat auch der Spieler nicht wollen, gell? Und dann musst du es gut überlegen. Also.
Wir kommen zu den Grasshoppers.
Ich war in Lausanne geboren. Ich habe in Lausanne Neuenburg studiert, Jus. Ich bin Anwalt und ich habe bei der FIFA gearbeitet für 9 Jahre als Deputy Head of Legal. Und dann seit 2,5 Jahren bin ich Geschäftsführer, CEO von Bridge Football Group.
Thomas? Das war der neue Präsident der Grasshoppers, Ludovic Delischer. Was muss man über den wissen, beziehungsweise was muss man über die neuen Besitzer vom Grasshopper Club wissen?
Ja, dass es einfach so ein Firmenkonstrukt ist, wo jetzt aus 4 Clubs besteht. Einen ist aus der 3. Liga in Italien, Vercelli. Einen ist aus China, 2. Liga, frag mich den Namen nicht.
Shanxi Union FC.
Gut. Es gibt jetzt ja in Schweizer, wo bei GC war, jetzt auf China wird arbeiten gehen, Klammern zu. Und ein Zweitliga-Club, Den Bosch, in den Niederlanden. Und jetzt ist GC schon mal vom Anhängsel
zum Flaggschiff
geworden. Ja, jetzt haben wir zwar keinen Leuchtturm mehr, aber jetzt ist man ein Flaggschiff.
Ich habe befürchtet, dass so das Schlagwort relativ schnell abgelöst wird, der Leuchtturm vom Flaggschiff, aber jetzt bietet sich natürlich an.
Ja. Es ist einfach alles extrem, extrem ungewiss. Also am Schluss ist ja das Geld von dieser Bridge Group kommt ja aus China.
Von TikTok habe ich gelesen.
Irgendeinen Mitbesitzer, Teilbesitzer von TikTok, von TikTok.
Thomas, hast du einen TikTok-Account?
Was ist jetzt das für eine Frage?
Das interessiert unsere Hörer und Hörerinnen sicher. Dann kann man könnte man dir da folgen.
Wir haben so den Blick gesehen von Thomas in dem Moment.
Also ich bin den Frühling in einer Podiumsdiskussion eingeladen gewesen, und dann sind wir drei Leute gewesen. Eine junge, 20-jährige Sportfluencerin hat irgendwie, die haben viel von diesen 4, was gibt es da, Instagram und TikTok und LinkedIn und noch irgendetwas.
Und Twitter und Snapchat.
Twitter, also X, genau.
Ah, ja,
von diesen 4, wie viel Followers hat man? Und sie hat bei Instagram 250'000. Dann ist der mittelalterliche Remo Meister, der Kommunikationschef vom FC Basel.
Das ist auf den Jahrgang bezogen, nicht auf,
auf den Jahrgang bezogen, genau. Er hat die Mittelgeneration vertreten.
Lebensweise.
Und bei ihm sind die Zahlen relativ bescheiden gewesen, aber er hat immerhin Zahlen gehabt. Und dann ist meine Einblendung gekommen. Und dann ist ein Gelächter im Saal gewesen, weil für mich ist 4x0 gestanden. Nebendran allerdings, zu meiner Ehrenrettung, das ist SMD, das ist Schweizerische Mediendatenbank, wie viele Einträge, dass es unter meinem Namen gibt. Und dort hat es 23.000.
Also man kann den nicht auf TikTok
nein,
folgen.
Nein, du kannst mir nicht, das ist jetzt eine lange Antwort, das ist jetzt eine Oli-mässige Antwort gewesen. Man kann mir also nicht folgen auf TikTok. Nein, also zu GC, ich meine, es ist alles extrem, extrem ungewiss. Der Döleschan, muss ich zwar sagen, hat man, kann im Blick, ein Interview gesehen mit dem, wo der Florian Ratz gemacht hat. Und da ist mir sehr sympathisch rübergekommen. Also an dem, sagen wir jetzt mal, liegt es nicht. Aber das grosse Problem ist, der Club wird aus Holland rausgeführt. Also da Daten, also man hat dann keinen Sportchef mehr vor Ort, sondern man macht dann aus Holland raus, sagt man dann, erkennt man dann, was der Club jetzt für Spieler soll brauchen. Und das dünkt mich schon sehr, sehr problematisch.
Es ist einfach ein anderer Ansatz, aber Olli, der Ansatz mit Alain Sutter, dem Leuchtturm vor Ort, hat sich jetzt auch nicht wirklich bewährt. Und das ist ja eigentlich direkt die erste Amtshandlung gewesen, zu sagen, mit ihm geht's nicht weiter, mit Peter Zeidler schon. Aber alles, was die sportlichen Sachen betrifft, wird eben aus Holland gesteuert. Also was Scouting, was Recruiting, was Transfers angeht.
Ja, und ich mache jetzt extra gerade den Schlenker zum FCB. Wenn du dort jetzt schaust, mit zwei Leuten von Manchester United, die zum Club gekommen sind, ist denn das so viel anders? Und auch wenn du schaust, was sie verpflichtet haben, nämlich nichts aus der eigenen Liga. Gut, ob die Rechnung aufgeht, werden wir dann sehen. Aber es ist vielleicht schon auch ein bisschen nicht meine Zeit, schon gar nicht am Thomas seine Zeit, aber an der Zukunft, datentrieben etc. etc. Und noch geschwind zum, wie heisst der, Döleschan. Ich meine, der hat ja, glaube ich, schon ein bisschen eine Ahnung, was GC ist. Also der ist, glaube ich, in Zürich oder in der Umgebung daheim und so. Also, dem musst du nicht den Schweizer Fußball von Grund auf erklären. Und das ist, glaube ich, ein leichter Fortschritt zu vorher.
Ja, aber der Unterschied ist zwischen Basel und GC. Die zwei arbeiten für den FC Basel in Basel. Dass es datentrieben ist, das wissen wir inzwischen. Das hat einen gewissen Einfluss und eine gewisse Bedeutung bekommen. Es gibt auch sehr gute Beispiele, Midtjylland oder Union Saint-Gilloise oder Brentford. Das ist alles okay. Aber die aus Holland raus, die sitzen in Holland und für alle vier Club tun die rausfiltern, welcher Spieler jetzt soll wohin passen. Oder? Und dann gibt es natürlich noch das allergrößte Problem ist, wie kommst du von diesen 15 Millionen Defizit oben runter. Wie willst du das machen? Wie willst du mehr Einnahmen generieren? Wie soll das gehen auf dem Fußballplatz Zürich in dem Stadion?
Und der Ansatz ist ja auch nicht der vom Mäzenatentum, den sie jetzt hier gewählt haben. Oder? So
nein, das ist
vorher schon nicht.
Das ist bei diesen Konglomeraten, ist das Multi-Club Ownership, wie das genau heisst, ist ja das selten der Fall, dass das, wie soll ich sagen, dass das Mäzene sind oder Gutmenschen.
Gregory, man hat auf jeden Fall, kann man glaube ich behaupten, die Datenmaschine in Holland noch nicht wirklich angeworfen. Bisher hat man Abgänge, sind Aspiensen, Zvonarek, Simba, Ngom, Sven Köhler hat man den Vertrag auch aufgelöst. Das sind Spieler, die mal wichtig waren, die Leistung gebracht haben, vor allem die Leihspieler. Auf der Zugangsseite ist Nicolas Mucci, da ist die Leihe zu Ende und sonst Konate ist auch ein Leihende, aber sonst noch nichts. Also
übel.
Übel, aber es ist natürlich auch noch Zeit, aber eben, also da muss dann schon noch einiges passieren, damit man irgendwie die Barrage, den, was ist eigentlich, was ist die Steigerung von Triple? Quadruple? Ja, dass man die Barrage-Serie fortsetzt.
Ja, also du willst die Prognose zwar erst nächste Woche machen, aber so wie das aussieht, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dieser Barrage aus dem Weg gehen und direkt absteigen.
Ich bin froh, dass sie das mit der Positivität so durchgesetzt haben.
Nein, mich erinnert...
Also ich sage jetzt nicht wieder, sie kommen vielleicht in Top 6.
Mich erinnert das datentriebene Steuern aus Holland ein bisschen an Moneyball. Der Film mit dem Brad Pitt, wo also ja, am Schluss Meisterschaft gewonnen wird mit einfach dem datentriebenen Zusammensetzen von einer Mannschaft. Vielleicht kommt es gut.
Für alle, die denken, warum habe ich den tollen Fußballfilm nicht gesehen? Es geht um Baseball.
Es geht um Baseball.
Das ist vielleicht der Grund.
Es geht um Baseball, aber es ist ein Film, der sich lohnt, auch als Fußballfan.
Aber hast du das Gefühl, das Standing verändert sich, indem geht es jetzt eben nicht irgendwo das Anhängsel unten ist, sondern also das Flaggschiff? Oder spielt das im Grunde keine Rolle? Es ist einfach ein Label, das man da drauf klatscht. Und
ich bin mit eBay, also bei eBay im Trainingslager gewesen und habe am Morgen, wie ich das gerne mache, im Ausland die Lokalzeitung aufgeschlagen und den habe ich gelesen. Unsere Partnerschaft mit dem FC Wacker Innsbruck ist langfristig angelegt. Wir sind überzeugt vom Potenzial des Vereins, seiner einzigartigen Tradition und der außergewöhnlichen Fans. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen, betont LAFC.
Okay.
Das hat es ja bei GC mal geheißen und das klingt auch jetzt bei der Bridge Football Group für mich relativ ähnlich.
Was ist für ein Flaggschiff? Oder? Das ist schon ziemlich ein abtakelter... Also da sind die Segel verrissen, wenn man sich das muss vorstellen. Da fehlt die Hälfte von den Planken, oder?
Aber trotzdem, wenn du das Flaggschiff bist, dann bist du nicht der Zulieferer, sondern der zugeliefert bekommt.
Aber wenn du ja aus zweiter höchster Liga zugeliefert bekommst oder so, ja, also du wirst gleich müssen deine guten Transfer machen, um etwas rissen. Und ich sage es jetzt mal so, bei aller Positivität, der Saisonstart, wenn der nicht schwierig wird, dann staunst du, oder? Mit dem Kader, der im Moment da ist. Aber du, der Peter Zeidler, wird sicher über die Motivationsschiene kommen können. Und wer weiß. Ja, und dann kommt es darauf an, was machst du denn noch, oder? Bis September. Also, ja.
Bei den Abgängen ist er super, Michi Frey vergessen.
Oh, stimmt, tut mir leid. Michi Frey habe ich auch noch vergessen, ja.
Gut, ich meine, der Köhler ist im Winter geholt worden, der Frey ist im Winter geholt worden für viel Geld und das sind derartige Rohrkrepierer gewesen. Und vom Köhler hört man auch, dass er nicht gerade speziell gut gewesen ist für die Stimmung in der Kabine rein. Also, der Frey weiss, man wird viel komplizierter, als er ist. Also, das ist einfach im Prinzip kein Verlust für die Atmosphäre in einer Mannschaft drin. Aber es zeigt einfach die ganze Planlosigkeit nur mal unter den Amerikanern.
Aber der Fall Sven Köhler ist schon noch bemerkenswert. Der hat bei Braunschweig gespielt, war der Captain. Und Braunschweig ist jetzt nicht die Crème de la Crème im deutschen Fußball. Aber ich glaube, das ist ein cooler Club. Da hat es Fans, da hat eine aktive Szene. Wenn man da Fußball spielt, dann entscheidet man sich, zu GC zu gehen, wird irgendwie vom Hof gejagt und ein halbes Jahr später sucht man den nächsten Club und hat eigentlich alle Brücken verbrannt, die man in den letzten Jahren so aufgebaut hat.
Ja, aber der Abgang in Braunschweig hat ja ein bisschen Zwischentöne gegeben. Und ich glaube, das spricht nicht ganz wieder gekocht um Sven Köhler.
Und vielleicht ist ja das jetzt mit der neuen Besitzerschaft gar nicht so schlecht, dass sie jetzt nicht schon 10 Namen, die noch nie jemand gehört hat, aufs Trainingsfeld gestellt haben. Vielleicht zeugt ja das von einer gewissen, wir überlegen zuerst und dann geht es halt ein bisschen länger. Du hast ja gesagt, positiv sollen wir sein.
Wir kommen zum FCZ.
Ja, ich habe natürlich auch Gedanken gemacht. Ich habe 2 Jahre beim FC Schwamendingen gespielt. Also das ist jetzt auch Home of FCZ. Das war meine Heime gewesen. Und bin dann nachher weggegangen. Aber dementsprechend ja, hat man das natürlich müssen überlegen und ich habe jetzt den Entscheid getroffen und ich glaube, es ist gut gewesen.
Das war der neue Trainer des FC Zürich, Marcel Koller. Thomas, was habe ich beim FCZ verpasst in den letzten Wochen? Worauf darf ich mich einstellen?
Auf sehr viel Ruhe.
Auf sehr viel Ruhe?
Ist jetzt was positiv gewesen?
Das war sehr positiv, eben. Ja. Bist du wirklich so positiv gestimmt, dass es um den FCZ ruhig wird? Oder zumindest ruhiger?
Ja, du musst ja nur die letzten Jahre anschauen. Was hat man gehabt beim FCZ? Der wilde Bo Henriksen. Der noch wildere, unberechenbare Ricardo Moniz. Du hast Miloš Malenović gehabt, wo alles durcheinander gebracht hat. Dass der Club fast zerstümmelt war. Und jetzt hast du.
Aber Mitchell van der Gaach, der war doch ganz angenehm ruhig.
Wer?
Mitchell van der Gaach. Den hast du schon wieder vergessen.
Mitchell van der Gaach, aber der hat mir noch 3 Wochen wieder fuggerührt. Fuggeschickt. Ja, also im Prinzip fuggeschickt, Entschuldigung. Ja, das war ein bisschen despektierlich. Und nachher den Nachfolger von van der Gaach, müssen wir nicht drüber reden. Dennis Hediger. Nein, und jetzt hast du. Jetzt hast du mit dem Marcel Koller, einen totalen Gegenentwurf zu allem, was man jetzt vorher aufgezählt hat. Und der Koller hat einfach eine Expertise. Der Koller hat bewiesen, in schwierigen Orten, dass er Erfolg kann haben. Sie wären jetzt beispielsweise in Bochum immer noch glücklich, wenn sie in der Bundesliga würden spielen. Wo er 3 Jahre da oben, die Mannschaft oben behalten hat, der ist in Al-Ahli, Kairo, hat er, ich weiss nicht, wie viele Titel gewonnen. Das ist auch extrem schwierig zu arbeiten dort. Also das ist einer, der sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Und du wirst nicht einen wahnsinnig attraktiven Fußball können erwarten beim FCZ mit dem Koller. Aber das ist auch, finde ich, tut dem Club vielleicht auch einmal gut. Einfach Stabilität. Und es tut dem Club gut, wenn der Koller akzeptiert würde, dass er einmal 2-3 Tage bei GC war. Das ist eigentlich völlig belanglos, sondern es zählt, dass er jetzt beim FCZ ist. Und er hat seinen Trainerstab mitnehmen und, wie heisst das offizielle Titel? Consultant of the President. Andere Spielerberater, Dino Namberti, das ist sein Spielerberater. Also, da ist ein Zusammenspiel da, wo ich denke, der FCZ, wenn er dann schon die Schiene fährt, mit Lamberti, mit Koller, dann musst du die arbeiten lassen, dann musst du die in Ruhe lassen. Und das gilt, das ist vor allem dann ein Rat an Präsident.
Und ich glaube, der Koller hat die Ausstrahlung und den Namen, zum auch dem Präsident gegenübertreten, wenn es jetzt halt mal ein bisschen langweilig ist und wenn es jetzt mal nicht so aufregend ist auf dem Feld, wie sich das der Herr Präsident gerne vorstellt.
Dann ist vielleicht eben auch mal ein bisschen ruhiger rundherum, genau. Was auch nicht kann schaden.
Genau. Olli, siehst du auch Ruhe? Du hast Marcel Koller in Basel erlebt, da hat das verhältnismäßig auch gut hingekriegt, irgendwie Ruhe in dem Club zu behalten, der sehr unruhig war.
Ja, eben im Nachhinein bist du dann schlauer, oder? Da ist man ja noch nicht so weit weg gewesen von der erfolgreichsten Phase, die ein Schweizer Club je gehabt hat. Und damals haben wir es natürlich schon als unruhig erlebt, rund um die Zeit, also nicht wegen Marcel Koller, aber einfach rundherum. Und im Nachhinein muss man sagen, ja, er hat auch noch ein Mass an Ruhe mitgebracht dort, wo letztlich gut war für die Mannschaft. Aber ja, attraktiv erwarte ich es nicht zum Zuschauen. Es wird wahrscheinlich wenig Gegengol geben für den FCZ. Aber ich glaube das grosse Wort ist so Stabilität, oder? Kein Schnickschnack. Das wird eine nüchterne Geschichte, die aber der FCZ relativ weit könnte bringen in der Saison.
Wer war jetzt Sportchef?
Marco Streller.
Streller, und der also Streller
nicht,
hat ihn ja
nicht ewig.
Aber hat ja schon mal eigentlich mal sein Büro geräumt, genau. Oder?
Der Spind war mal kurz leer.
Der Spind war mal leer gewesen und das zeigt auch, wie er bereit ist, unter schwierigen Umständen zu arbeiten, also dass er nicht den Kopf verliert.
Gregory Cevejo-Zava wechselt nach Brügge, dem neuen In-Place für Schweizer Fußballer. Es heißt, 8,5 Millionen Euro könnte das Gesamtpaket am Ende betragen. Das ist eine sehr, sehr stattliche Summe für einen Spieler wie Cevejo-Zava von einem Club wie der FCZ, oder?
Ja und nein. Ich finde, Zava hat in einer schwierigen Mannschaft mit viel Unruhe in einem jungen Alter sehr eine entscheidende Rolle gespielt. Der Thomas schaut mich kritisch an.
Nein, ich muss genau schneiden, das hat mich in meinem Ohr reingebissen.
Das wollen wir nicht schneiden.
Okay. Nein, ich finde, der Zava hat eben eine gute Rolle gespielt in einem schwierigen Umfeld. Er hat so ein bisschen den Anker bei dem FCZ gemacht. Er war eigentlich das Gesicht von der Mannschaft und das mit 19, 20. Darum, nein, überrascht mich das nicht. Und finde ich zumindest auch, was im heutigen Fußball zahlt, nachvollziehbar.
Damit kommen wir zum FC Luzern, denn auch da ist ein Spieler nach Brügge gewechselt. Andrej Vasovic wechselt über 7 Millionen Franken. Da könnte die Summe angeblich auf über 10 Millionen anwachsen. Thomas, die gleiche Frage wie an Gregory mit Cevejo-Zava. Siehst du die Summe? Der hat eine Saison, also noch nicht mal eine Saison komplett gespielt, aber siehst du die Summe, die Brügge für ihn in die Hand genommen hat?
Ganz ehrlich gesagt, nein. Aber ich gehe mal davon aus, die von Brügge, die werden sich mehr überlegt haben, mehr beschäftigt haben mit dem Vasovic als ich. Den Blick anzunehmen, ist das unvorstellbar, gell, du Tillmann?
Das ist schwer vorstellbar, ja. Aber ich hoffe es für Brügge, ja.
Und Oli hat gesagt, das sind datentriebene Transfers auch, das sind auch Transfers, wo man auf die Zukunft setzt.
Wettet
das ist ein Wett auf die Zukunft, genau. Das ist was wie die 18, Zava 19. Die haben ja Geld eingenommen mit dem Ashari, 30 Millionen Ungrad, mit dem Stankovic, der von Luzern gekommen ist, ich glaube, so 40 Millionen Ungrad. Also, die können sich das leisten.
Und ist wahrscheinlich auch mit Grund, oder man weiß, Jashari hat geklappt, Stankovic hat geklappt, in Luzern, da wird gut ausgebildet, die kommen hier zurecht.
Das genau, und du weißt, wenn du junge Spieler aus der Schweiz holst, jetzt grad, dass du weißt, da holst du nicht problematische Typen. Sondern die sind gut erzogen, gut ausgebildet. Da hast du gewisse Verlässlichkeit. Und wenn du jetzt als Brügge, als Meister, kommst in die Champions League, dann hast du sowieso mal schon einen rechten Schub an Einnahmen. Und wenn jetzt einer von diesen zwei nicht klappt, ja, dann ist es halt so. Dann schreibt man das Geld ab. Aber wenn der andere funktioniert, dann nimmst du nachher später vielleicht das 3-4-fache wieder ein. Also, das ist ein Geschäftsmodell, das der FC Brügge betreibt. Der kann sich das leisten auf einem ganz anderen Niveau oben als andere Club. Es ist erstaunlich, ja. Ich sehe es jetzt, noch nicht zwingend, der Vasovic. Aber eben nochmal, die werden sich etwas überleiten.
Ja, und es ist, finde ich, schon ein Wahnsinn, in welchen Dimensionen Brügge inzwischen operiert. Das ist nicht der einzige belgische Club, der sich mehr oder weniger in diesen Sphären befindet. Und wie der Abstand gross geworden ist zu einer Super League, die einfach stagniert seit 10 Jahren.
Ja, Belgien ist einfach jetzt ein extrem guter Ausbildungsplatz geworden. Einfach eine Liga, zwei Ligen über der Schweiz. Also du weißt, wenn du einen Spieler aus Belgien holst, kann funktionieren.
Aber der belgische Fußball hat auch ganz einen anderen Grundstock in der obersten Liga. Also da fließen ganz andere Fernsehgelder. Also deine Basis ist schon mal finanziell viel besser, als wenn du in der Super League spielst. Und das ist vor 10, 15 Jahren. Ich sage nicht, die sind nicht über der Super League, aber das ist nicht ein Abstand gewesen, der augenfällig war. Und jetzt ist es so.
Oder? Nein, Belgien ist ja jetzt Platz 7 in der UEFA-Rangliste. Also da heisst, du hast einen fixen Startplatz in der Champions League. Also es macht einfach auch nochmal attraktiv. Und das macht so attraktiv, wie das mit dem FCB, mit dem FCB früher noch der Fall war, wo sich auch der Schweizer Meister noch direkt qualifiziert war für die Champions League.
Ein anderer Name, der bei Luzern ins Auge springt, ist einer für die Fußballromantiker, unter anderem Thomas Schifferle hier in der Runde, der gesagt hat, Leonardo Bertone wechselt ganz sicher nicht vom FC Thun irgendwo hin, weil der hat doch da alles. Wieso sollte er nochmal weggehen? Jetzt spielt er bei Luzern. Gregory, bist du überrascht, dass Leonardo Bertone den Schritt gemacht hat?
Ja. Mehr kann ich nicht so sagen.
Siehst du keinen nachvollziehbaren Grund, warum er das gemacht hat? Also, weil ich
Money.
Danke, Olli.
Ja, vielleicht. Aber irgendwie, vielleicht hat er auch Angst, dass das in Thun auseinanderbricht.
Ich würde sagen, weil also er sieht Gründe bei Luzern, aber er sieht wahrscheinlich fast noch mehr Gründe beim FC Thun, oder? Für den Wechsel sprechen.
Und das ist halt dann relativ bitter für Thun. Wenn dann Spieler anfangen zu gehen, wichtige Spieler anfangen zu gehen, weil es immer ein Projekt glaubt, ist das schon
schwierig. Ja, aber er wird doch unter dem Strich wahrscheinlich auch etwas Doppelte verdienen wie vorher. Also von dem muss man ungefähr ausgehen. Oder?
Ja, aber Luzern ist jetzt nicht ein reicher Club.
Nein, aber so viel Luzern, zahlen sie dann schon.
Ja, ich weiß nicht, was man in Luzern verdient. Aber es ist wirklich, wie der Gregory das angetönt hat, es ist natürlich, das ist ein Wechsel, der nichts Gutes verspricht für den FC Thun. Wenn der Spieler von dieser Bedeutung, einer von den zwei Köpfen von dieser Meistersaison geht, dann ist es halt einfach ein schlechtes Zeichen. Ich meine, klar, du hast den Trainer schon mal verloren mit dem Lustrinelli. Jetzt gehen noch die Jungen, Rastoda, Meichte, die man müssen annehmen, dass einige Transfer gemacht werden. Aber beim Bertone, das hätte ich jetzt ganz ehrlich, wirklich nicht gedacht. Für Luzern ist es natürlich, muss man sagen, ist natürlich ein guter Transfer.
Es ist natürlich der Spieler, den man schon im Winter hat müssen als Meisteraspirant Thun wegkaufen, oder? Und dann hat man wie so gewusst, Thun wird es wahrscheinlich nicht, die ziehen es wahrscheinlich nicht durch, wenn man nicht das Herzstück rausreißt. Ganz egal, ob man den selber brauchen kann oder nicht. Wie gut es dann bei Luzern funktioniert, wird man sehen, aber es ist, für Thun ist es extrem bitter und das macht sie wahrscheinlich nochmal so viel anfälliger oder schwächer, wie die zwei, drei Perspektivtransferabgänge, die sie hatten.
Und Thomas, Sportchef Remo Meier, der kriegt irgendwie den Titel Meister des offensichtlichen Transfers. Matteo Di Giusto, da hat man eigentlich gefragt, okay, der liegt da quasi auf dem Platz, wieso nimmt ihn sich keiner? Bei Leonardo Bertone eigentlich auch ein bisschen ähnlich, wieso greift den keiner von den anderen Clubs ab? Aber eigentlich genau richtig für Luzern, irgendwie dann auf solche Spieler zu gehen, nicht immer nur ins Ausland zu gucken, sondern solche Spieler zu holen.
Ja, und wenn du Schweizer Spieler holst, es ist halt einfach auch von der Integration her viel einfacher. Ich meine, jetzt haben sie noch von Winterthur den Loic Lüthi geholt, einen Jungen, wo längstens weg wäre von Winterthur, wenn er nicht die schwere Verletzung gehabt hätte, dann wäre er ja nicht ein Kandidat gewesen für Basel unter anderem. Also Luzern macht Transfer, du hast es angetönt, Tillmann, wo einfach, ja, eigentlich auf eine Art, wie offensichtlich sind, aber die anderen nicht machen und erstaunlicherweise nicht machen. Und darum ist Luzern halt einfach auch rein sportlich zu einem sehr stabilen Ort geworden.
Sie schliessen weniger Wetten ab, oder? Das, was sie an jungen Spielern rausbringen, kommt ja meistens aus dem eigenen Nachwuchs.
Ich könnte aber da nochmal einhängen. Ich finde, ja, sie machen die guten Transfers, die eigentlich offensichtlich sind. Aber der Pascal Lorenz ist jetzt weg. Ich finde, da gäbe es auch einen logischen Nachfolger gegeben.
Nämlich?
Hübel, wo jetzt bei GC ist. Das wäre doch... Ja, ich meine, ich komme nicht ganz raus, was GC vorhat mit Hammer Hübel.
Ja, Hübel ist 2.
Aber warum macht er das? Sicher? Ich hätte ihn jetzt als Nummer 1 in Luzern gesehen. Hätte das eigentlich die logische...
Ja, das ist ein guter Einwand. Wenn ich jetzt schaue, wer bis jetzt als Goalie steht bei Luzern, ist zwar ein Göppheld von aus Bieler Zeiten, hat jetzt letzte Saison in Schaffhausen gespielt, Radke.
Aber man testet Simon Simoni von Eintracht Frankfurt, der jetzt bei Kaiserslautern war, hat er auch nicht gespielt, aber es ist ja noch jemand da, den man im Auge hat zumindest.
Ja, sie brauchen natürlich noch jemanden. Also mit dem Radke allein kommst du schon nicht durch die Saison durch.
Wir haben noch nicht gesprochen über Lausanne, über Lugano, über Servette, über Sion, über Vaduz. Wir haben nur ganz kurz gesprochen über St. Gallen und André Hunziker. Muss ich von den Clubs irgendwas wissen, bevor ich am Wochenende in die Saison starte, beziehungsweise das Thun und St. Gallen schon eigentlich vor dem Wochenende starten im internationalen Wettbewerb? Muss ich noch irgendwas wissen?
Lugano hat ein neues Stadion.
Ah, interessant.
Das kommt ganz überraschend.
Überraschend über Nacht.
Über Nacht auf Zuschauerzahlen.
Ja, bei Lugano habe ich gesehen, ich finde, das muss man eigentlich auch wissen, dass die einen Spieler verpflichtet haben, der Beckham David Castro Espinosa heißt und von Millionaros kommt. Also allein die Tatsache muss man eigentlich schon auch wissen.
Ist auch Geschichte wert, oder?
Ja. Sonst noch irgendwas, was ich verpasst habe, was ich unbedingt mitnehmen muss?
Dass ich prognostiziere, dass Sion eine sehr gute Saison wird machen. Also ich habe wirklich das Gefühl, dort unten ist eine Ruhe rum. Man baut auf dem, was man letzte Saison hatte. Man hat es dort Winzli Botelli fix übernommen von Mönchengladbach für rund 3 Millionen Franken, was ich eine sehr gute Investition finde. Also Sion habe ich auf der Rechnung für ganz weit oben. Und ich finde, das ist ein extrem positiver Abschluss von mir.
Wenn wir doch nur eine Prognosesendung hätten, wo wir das alles besprechen könnten, zum Beispiel am nächsten Montag. Aber Thomas, das
ist perfekt. Es ist wirklich erstaunlich, was dort alles nicht gegangen ist in Sion bis jetzt, oder in Sachen Transfer. Und ich bin da ganz beim Thomas, allerdings auch mit Vorsicht zu geniessen, es ist noch nicht Anfang September, man weiss dann schon noch nicht genau, ob da nicht noch viel mehr Bewegung kommt. Aber im Moment sieht das genauso aus, wie der Thomas sagt.
Aber das ist doch die perfekte Überleitung für die Sendung von nächsten Montag, wo wir unsere Prognosen abgeben werden. Das ist die Sendung, wo ich dann alles wieder rausschneiden kann in ein paar Monaten und euch unter die Nase reiben. Perfekt. Wir brauchen aber vielleicht noch ein bisschen Unterstützung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Aber wenn ihr drei oder wenn ihr da draußen, die zuhört, irgendeine Idee habt, wie wir die Tabelle tippen können. Also es muss möglichst ungenau sein und möglichst unprofessionell. Aber wenn es irgendeine Art und Weise gibt, das am besten mit Ton zu machen, dann schreibt mir gerne eine Mail unter tillmann.pauls@tamedia.ch. Schreibt uns in die Kommentare bei Spotify oder bei Instagram unter dritte.halbzeit.podcast.
Willst du es nicht also ganz banal machen?
Thomas muss immer den ganzen Spaß aus so Sachen nehmen.
Nein.
Uns fehlt in der Top 11 noch ein Rechtsverteidiger, damit das System aufgeht.
Nein, ich find das eine ganz banale Anregung. Das ist Anregung gewesen.
Anregung, nicht als Kritik.
Ja, Hakan, Tillmann.
Und auf Anregung von Thomas Schifferle dürft ihr uns auch einfach stinknormal und langweilig eure Wunschrangliste oder eure realistische Rangliste schicken. Ihr könnt Sprachnachrichten machen, ihr könnt uns aufmalen, vortanzen oder vorsingen. Vorsingen wäre eigentlich auch schön.
TikTok ist doch zum Tanzen, oder?
Genau. Damit sind wir am Ende der 259. Ausgabe der dritten Halbzeit. Und wie sich das gehört, können wir endlich mal wieder mit einem Lied aufhören. Das hat mir so gefehlt in den letzten Wochen. Danke an unsere Hörer Cyril und Richard. Die haben uns ein Lied geschickt, das heißt Knoblibär. Und damit steigen wir heute aus. Und da auch nochmal die Bitte, wenn ihr Ideen habt für Lieder, wenn ihr selbst Lieder komponiert habt, wenn euch was einfällt, dann schickt mir doch den Link. Dann können wir jede Woche schön damit weitermachen, am Abschluss der Sendung hier ein Lied vorzuspielen. Damit danke euch dreien fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns am nächsten Montag zur großen Prognose-Sendung zur Super League.
Es schießt direkt in die Magenwand.